verbraucht dieses billige russische Gas als Übergangstechnologie und als Spitzenlastenergiequelle. Das ist gar nicht anders darstellbar für Deutschland. Und das wird einfach jetzt alles sehr viel teurer. Das muss man auch nüchtern betrachten. Aber sofort das Gas abzustellen, hieße diese Volkswirtschaft und nicht nur unsere in ein Desaster hineinzuführen.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft Köln Unplugged. Heute haben wir einen der renommiertesten Ökonomen zu Gast, Michael Hüter. Er ist der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Und wir wollen heute sprechen natürlich über das Institut der Deutschen Wirtschaft, über ihn aber ganz besonders auch über die aktuelle Lage, die die Invasion von Putins Truppen in der Ukraine hervorgerufen hat. Hallo, Herr Hüter. Grüße Sie.
Herr Merz, grüße Sie.
Die Invasion stellt ja im Grunde erstmal alles in Schatten. Trotzdem würde ich gerne, wie wir hier bei Wirtschaft Köln am Plug das üblicherweise machen, beginnen mit einem Blick auf Sie, Ihren Köln-Bezug und auch auf das, was Sie tun in normalen Zeiten. Herr Hüter, Sie sind Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft seit 2004 schon, also eine ganze Weile. Mhm. Sind Sie Kölner? Fühlen Sie sich als Kölner?
Naja, diplomatische Antwort ist, ich fühle mich als Rheinländer. Also mein Bezug zu Köln resultiert daher, dass ich immerhin im Erzbistum Köln aufgewachsen bin, obwohl ich in Düsseldorf geboren bin, also linksrheinisch in alten Gefilden, die zu Köln gehörten, auch historisch gesehen in Neuss.
Grüße Sie.
Aber ich gleich lange auch außerhalb des Rheinlandes wohne und schon ist die rheinische Identität das besonders verbindende und herausragende.
Ja, ich habe gelesen, Sie oder auch gehört, Sie pendeln aus Wiesbaden tatsächlich, ja. Dort, wo die Wirtschaftsweisen ihren Sitz haben, also der Sachverständigenrat, für den Sie auch mal tätig waren. Das haben Sie sozusagen, Sie haben Wiesbaden als Ihre Heimat beibehalten, ja?
Naja, das sind dann manchmal so praktische Dinge. Wir sind damals durch den Sachverständigenrat nach Wiesbaden gekommen, meine Frau und ich, und als dann danach war ich Chefvolkswirt der Dekabank in Frankfurt, da gab es auch keinen Grund umzuziehen. Und als dann der Ruf nach Köln kam, haben wir lange überlegt, aber meine Frau ist in der Schule, Schulleitung des Gymnasiums, Sohn war gerade in der Grundschule und da haben wir gesagt, das kann man mit dem ICE gut machen, die eine Stunde, die ich fahre, die brauchen viele Kollegen aus Bonn mit der Straßenbahn oder aus Aachen. Also insofern bin ich dann sehr dankbar für diesen Hochgeschwindigkeitszug, der mich in der Regel auch pünktlich bringt.
Das machen Sie tatsächlich täglich? Also Sie fahren hin und her?
Ja, morgens hin, abends zurück, eine Stunde. Das ist auch von der Arbeitsökonomie durchaus förderlich, weil es immer bedeutet, ich habe 2 Stunden am Tag weitgehend ungeschützt, weil das mit dem Telefonieren funktioniert nicht so gut. Mittlerweile hat man aber ordentliches WLAN, das heißt, man kann gut arbeiten. Und es sind ja viele Dinge, die sich vorstellen können, die sich am Tag ansammeln, die aber nicht direkt machen muss. Die macht man dann abends auf der Heimfahrt oder mache ich morgens auf der Rückfahrt. Also insofern ist das auch von der Strukturierung des Tages eigentlich ganz gut. Aber ich muss natürlich auch oft ganz woanders sein. Auch das war ein Grund, warum wir gesagt haben, Umzug lohnt sich nicht. Bin manchmal die Hälfte der Woche an anderen Orten, ob das in Berlin oder München oder Brüssel ist.
Ja. Wenn Sie jetzt auf Köln schauen, die Stadt, in der Sie sich ja nicht nur am Arbeitsort, nehme ich an, aufhalten, sondern auch mal rausgehen und nicht nur zum Bahnhof. Was gefällt Ihnen an Köln, was gefällt Ihnen nicht besonders?
Naja, also das kölsche Dasein ist natürlich schon attraktiv und auch die Mentalität, die sich damit verbindet und die Mischung aus dem, was der Karneval über den Karneval hinaus bedeutet, mit hin zu der großen historischen Tradition, die sich ja auch vieles anderes rankt in der Stadt und die an diesem wunderbaren Buch Kölngold auch dokumentiert ist, das ja wirklich in einer wunderbaren Art und Weise die Breite und Tiefe der Schätze dieser Stadt spiegelt. Und die andere Seite der Wahrnehmung ist, dass die Stadt das gar nicht so richtig weiß, dass man da gar nicht angemessen mit umgeht, dass man auch mit dem öffentlichen Raum eigentlich ein bisschen nachlässig umgeht, was den Dreck angeht, was die Pflege angeht. Da müsste man doch aus dieser historischen Größe vielleicht mehr Anspruch haben. Und man ist schließlich die 4. Millionenstadt in Deutschland. Das ist gar nicht so auf der Karte, wenn man die Leute außerhalb fragt. Da ist klar, Berlin, 3,5 Millionen, München, Hamburg, 1,5, 1,7 Millionen. Und dass dann auch noch Köln zu dieser Liga gehört als einzige Stadt im Westen, ist gar nicht so auf der Wahrnehmung. Und das gehört ja auch ein bisschen damit zu.
Sie haben das neulich mal gefasst mit einem schönen Spruch, Köln ist hip, wenn man nicht so genau hinsieht.
Fand ich ganz gut. Ja, das ist in der Tat Das war so ganz spontan von Kollegen von ihm. Ach, was müssen wir als Spuren kriegen? Dann ja, der habe ich hintergedacht, oh, jetzt wird es bestimmt verprügelt, aber nee, ist gar nicht passiert.
Mhm. Gibt es denn einen konkreten Punkt, den Sie ändern würden, wenn Sie jetzt hier Frau Reker zum Beispiel wären?
Naja, ich würde, das heißt ändern, aber das ist, glaube ich, schon sehr richtig, den Fokus auf eine effiziente Verwaltung zu legen. Da hat man sicherlich auch noch Wegstrecke zu gehen. Das ist in modernen Städten wichtig, dass man die Stadt weiterentwickelt und da auch ihre Stärke nutzt im Bereich der IT-Infrastruktur. Sie ist da sehr gut ausgestattet und auch in den Kompetenzen, die Stadt hat. Mein Vorschlag wäre immer, wenn man jetzt über diese Via Culturalis nachdenkt, also den Innenbereich, den historischen Kern der Stadt stärker zu entwickeln, auch schöner zu machen. Da gibt es ja manche Ecken, wo man denkt, na ja, dafür, dass das hier der Kern der Stadt ist, historisch gesehen, sieht es ja ein bisschen mickrig aus. Das aber auch zu verbinden mit einer Integration der Wissenschaftseinrichtungen. Also ich habe schon bei einer Veranstaltung mal gesagt, warum ist da eigentlich kein Haus der Universität? Warum findet die eigentlich nur in Lindenthal statt und außerhalb des Grüngürtels? Also eigentlich müsste die Stadt, gut, sie ist eine späte Gründung, ja, das ist ja im Mittelalter dann durch Napoleon beendet worden und dann war 100 Jahre Pause. Und eigentlich müsste die Universität in das Herz der Stadt mit einrücken, Stärke deutlich machen. Das wäre so eine Perspektive. Naja, und die andere ist dieses, dass sich keiner so richtig mehr fragt, warum, ob dieses Opernhaus je fertig wird. Das ist für mich auch einer der Rätsel, die diese Stadt für mich birgt.
Ja. Das Institut der deutschen Wirtschaft ist ja 1951 in Köln gegründet worden. Damals hieß es noch anders, nämlich das Deutsche Industrieinstitut. Wurde erst 73 dann umbenannt und ist bis heute auch dort geblieben. Also nochmal umgezogen innerhalb des Rheins oder entlang des Rheins nochmal den Standort gewechselt. Aber es ist nicht mitgegangen als die großen Verbände, BDI zum Beispiel, der ja mit Trägerverband ist wie auch BDA, nach Berlin gewechselt sind. Also als sich die Bonner Republik zur Berliner Republik gewandelt hat. Warum sind Sie mit dem IW in Köln geblieben?
Ja, das hatte damals, glaube ich, ganz praktische Gründe, weil man die Option Berlin zwar gesehen hat. Wir haben schon im November 1990 ein Büro in Berlin eröffnet, also vor der Bundesregierung waren wir lange da. Und seitdem sind wir da auch fest etabliert. Und letztlich schaffen wir das auch dadurch, dass wir dort ein Büro haben mit 10, 12 Leuten, das schwankt immer so ein bisschen auch nach Projektthemen, aber wo wir die politische Infrastruktur, die Ministerien entsprechend effizient ansprechen, Arbeitsfähigkeit für alle haben, die nach Berlin müssen. Aber wenn man aus heutiger Sicht sieht und vor allen Dingen auch die Entscheidung 2015 in Brüssel ein vergleichbares Büro einzurichten, sehen wir uns eigentlich richtig gut aufgestellt. Wir haben die gleiche Fahrzeit, obwohl mit einem anderen Verkehrsmittel, mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Brüssel wie mit dem Flieger nach Berlin. Und das ist schon mit drin. Wir sind ja als Institut der deutschen Wirtschaft in Europa in der Perspektive. Das, glaube ich, kann man gar nicht besser positionieren. Wir sind in Berlin präsent genug, aber wir müssen nicht alle in Berlin sein.
Ist denn Köln auch als Standort deshalb vorteilhaft, weil Sie Ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier aus dem Umland auch anziehen oder kommen die von überall her?
Die kommen eigentlich von überall her. Also wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, wir gehören Great Place to Work, zu den 100 besten Arbeitgebern in Deutschland, zwar branchenübergreifend. Wir gewinnen die Leute eigentlich von allen Universitäten, aber wir haben ja nicht nur Bedarf an Wissenschaftlern, auch nicht nur von Volkswirtinnen und Volkswirten, sondern auch an Benachbarten, meine die Sozialwissenschaft rein, die Rechtswissenschaft rein, in die historischen Disziplinen hinein. Und wir haben natürlich viele andere Tätigkeiten im Medienhaus, ob das UX-Designer sind, Webdesigner, Kommunikationsfachleute. Und dann ist man in einem breiten Netz und das geht weit über Köln hinaus. Und ich habe gar nicht mehr durchgezählt, aber ich glaube, ich noch nicht mal so, dass die Mehrheit hierher kommt. Nein, ich glaube, es ist einfach breit verteilt.
Mhm. Lassen Sie uns, Herr Hüther, vielleicht auf die aktuellen Geschehnisse kommen, die ja so einen Einschnitt hatten am 24. Februar, als man morgens aufstand und dann die ersten Meldungen wahrnahm, dass Putins Truppen einmarschiert sind in der Ukraine. Manche Leute kommentierten das mit, da wacht man auf und stellt fest, es ist Krieg in Europa. Fanden Sie diese Äußerung naiv oder ging es Ihnen ähnlich?
Nein, es ging mir ähnlich, wobei man dann auch wieder so ehrlich sein muss, zu sagen, dass wir natürlich auch lange die Augen verschlossen haben. Es war permanent Krieg eben in der Donbass-Region. Wir haben zugesehen beim Krieg in Georgien. Wir haben zugesehen beim Krieg in Tschetschenien. Das geht alles auf Putins Konto. Der ist nicht jetzt erst zum Kriegsverbrecher geworden. Und seine Verantwortung für das Leid der Menschen in Syrien ist ja auch offenkundig. Aber wir hatten auch eine politische Kultur, und das rechne ich auch wirklich auch der früheren Kanzlerin an, das nicht öffentlich angemessen begleiten zu können.
Ja, Sie sagten, wir haben uns kurz vor Weihnachten schon mal unterhalten, da sagten Sie, man muss Putin, so einem eiskalten Machtpolitiker, auch mal das Drohgeschirr zeigen. Sie verglichen das regelrecht mit einer Unterwürfigkeitsgeste beim Hund sozusagen.
Ja.
Nun ist es jetzt andersrum gekommen sozusagen, und man steht relativ hilflos da. Und man merkt ja auch an den verschiedenen Überlegungen, die jetzt ins Militärische reinreichen, dass man eigentlich gar nicht handlungsfähig ist.
Ja, dazu gehört eine lange Gemütlichkeit in der Bundesrepublik, vor allen Dingen in der alten Bundesrepublik. Schon Sie haben zu Willy Brandt, Helmut Schmidts Zeiten 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben. Wir waren keine kriegerische Nation, aber wir haben unseren Beitrag geleistet zur eigenen Verteidigung, und andere haben viel für uns mitgetan, hier Westalliierten. Diese Stärke und die Schwäche des Sowjetsystems, die ökonomische Schwäche, der Druck der Menschen, Freiheit leben zu wollen, hat die Mauer in Berlin und den eisernen Vorhang zwischen West und Ost einfangen lassen. Und danach haben wir so getan, als sei die Welt jetzt nur noch ein Himmelreich. Aber auf der Erde hat man immer nur auf die Erde im Angebot und nicht den Himmel. Das heißt, wir müssen uns den Realitäten stellen. Und als ich 2019 damals ein Papier geschrieben habe, das ging eigentlich um die Finanzpolitik, um die Neubewertung der Schuldenbremse nach 10 Jahren, hat ja ein bisschen Aufsehen erregt, das waren die Leute vorher nicht richtig hingehört haben, immer gesagt haben, also wenn wir da wieder ordentlich aufgestellt sind, müssen wir mal fragen, hat die eigentlich Lektionen für uns, dass man sie auch reformieren darf, dass sie weiterentwickeln darf, investitionsorientierter, denn eigentlich ist die Schuldenbremse auch eine Steuersenkungsbremse, auch das ist ja ein Problem. Aber da habe ich in dem Papier geschrieben, naja, wir müssen auch sehen, was vor uns liegt, an Druck auf die Steuereinnahmen. Das und das, alterungsbedingt um den Sozialhaushalten, das muss immer aus dem laufenden Haushalt finanziert werden, aber auch die 2% für Verteidigung am Bruttoinlandsprodukt. Wir lagen damals bei 1,2. Und auch als Ökonom muss man zur Kenntnis nehmen, ja auch Historiker, aber als Ökonom muss man zur Kenntnis nehmen, was die Voraussetzungen ökonomischer Handlungsfähigkeit sind. Und auch übrigens ökologische Handlungsfähigkeit in der Welt, wenn man ernst genommen werden will, wenn man seinen Beitrag leisten will, dann muss man sich auch selbst verteidigen können. Wir wollen niemanden angreifen, aber dass die Menschen glauben, wenn sie eine Friedenstaube auf ihr Auto kleben, dann würden sie schon keiner angreifen, ist gelinde gesagt naiv, und es ist auch irgendwie ehrlich gesagt dämlich. Und mich ärgert auch die Debatte, als würde jetzt eine Rückkehr in die Realität, die der Bundeskanzler am 27. Februar in der Regierungserklärung formuliert hat, nämlich auch mit diese 2% jetzt einzuhalten, einen großen Schritt auch zu tun, als würde das irgendeine Militarisierung bedeuten. Ich glaube, die Leute haben, die so reden, haben nicht mitgekriegt, was hier gerade passiert.
Ja, trotzdem muss man sich ja fragen, ob eine handlungsfähige Bundeswehr, selbst wenn sie jetzt optimal ausgestattet wäre im Augenblick, Putin abgehalten hätte von dem Einmarsch.
Naja, also wir haben ja ganze Zeit Signale gesendet, dass wir einschüchterbar sind. Immer mit dem Hinweis, er hat da irgendeinen Knopf für taktische Atomwaffen. Den hat er auch immer noch. Und ich glaube, dass wir jetzt mal so eine Diskussion in Deutschland haben. Jetzt kommen die ganzen Moralbewegten und sagen, wir müssen halt gleich das Gas abstellen. Mal abgesehen, was wir wann wie machen, das ist ja auch im Prinzip richtig, also dass wir unabhängig werden. Ja, das war aber auch alles Deal der Energiewende. Wir brauchen dieses billige russische Gas als Übergangstechnologie und als Spitzenlast-Energiequelle. Das ist gar nicht anders darstellbar für Deutschland. Und das wird einfach jetzt alles sehr viel teurer. Das muss man auch nüchtern betrachten. Aber sofort das Gas abzustellen, hieße diese Volkswirtschaft und nicht nur unsere in ein Desaster hineinzuführen. Das ist völlig absurd, wenn Kollegen von mir sagen, was sie in ihren Modellen gerechnet haben, kommt auf -3%. Das kommt bei uns auch in den Modellen raus. Das ist aber völlig irrelevant, weil es völlig andere Bedingungen hat als in der Corona-Pandemie. Da haben wir Nachfragesektoren mehr oder weniger stillgelegt. Restaurants, Hotels, Gaststätten und Theater und Kultureinrichtungen. Wir haben gesagt, naja, und das haben wir in Gang gesetzt. Das ist aber kein Netzwerkeffekt. Wenn ich die Chemie stilllege, wie ein Ökonom heute, kann man gar nicht mehr als Ökonom bezeichnen, im Interview irgendwo gesagt hat, dann ziehen wir die Produkte von woanders. So wird es halt nicht sein, weil wir auch schon die Logistiksysteme nicht haben und weil die Arbeitsteilung vor Ort ineinander greift. Also das völlige Unkenntnis dessen, was die deutsche Wirtschaft ausmacht. So, was ich damit sagen will, ist, da ereifern sich alle, und das würden sie machen, aber das würde einen dramatischen Effekt haben mit wirklich massenweiser Arbeitslosigkeit. Und statt zu überlegen, müssen wir nicht hier sehr gezielt mit einer Flugverbotszone über der Ukraine ganz anderes Signal setzen. Ich meine, die Chance ist vertan worden, und das hat die Bundeskanzlerin Merkel 2008, war sie diejenige, die es behindert hat, die Aufnahme der Ukraine in die NATO. Ich will da gar nicht drüber rechten. Das mag damals auch dafür Gründe gegeben haben, obwohl sie die Einzige war, die dagegen war, waren alle anderen ja dafür in der NATO. Und ich glaube auch, dass Putin die NATO nicht angegriffen hätte. Also würde Ukraine auch nicht angegriffen worden sein als NATO-Mitglied. Das ist aber heute alles Geschichte. Aber daraus wird ja deutlich, dass man die Linien klar ziehen muss und im Grunde kämpft, das ist schon völlig richtig, die Ukraine jetzt ein Kampf auch für Europa. Ich glaube zwar nicht, dass Putin über die Ukraine hinausgehen wird, weil er genau weiß, dass das NATO-Gebiet dann wird es zu Reaktionen führen. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch nicht klug, wenn jeder jeden Tag sagt, es wird keine Flugverbotszone geben, es wird das nicht geben, ich würde das offen lassen. Man muss auch mit der Unsicherheit leben, dass das passieren kann. Und dass er militärisch ja auch auf dünnem Eis steht, das zeigt ja die jetzt schon fast 4 Wochen dauernde militärische Sonderoperation, wie Putin ihm zur Erklärung gesagt hat. Die haben ja gedacht, die sind nach 3 Tagen durch. Und übrigens hat der Westen auch gedacht, die sind nach 3 Tagen durch. Und dann findet man irgendeine Form von Appeasement. Die Zeit von Appeasement ist vorbei.
Ja. Aber ich nehme dem schon, dass Sie auch diesen Weg der Eskalation als eine Option zumindest sich offen halten würden. Auch um den Preis, dass es zu einem Weltkrieg führt. Das ist ja das, was die Leute befürchten.
Ich weiß gar nicht, ob das zum Weltkrieg führen würde. Das wird halt immer gleich gesagt. Deswegen lässt man sich dann gleich andersrum sozusagen das massakrieren oder wie auch immer. Also ich weiß nicht. Wir müssen einfach sehen, hier ist einer mit einer mentalen Struktur unterwegs, der von Hitler nicht unähnlich ist. Im Auftrag einer historischen, was weiß ich, Größe, nicht? Da wird irgendwas konstruiert, da werden Geschichtsbilder aus dem Baumarkt zusammengeklebt und gezimmert und dummes Zeug erzählt, aber er scheint das ja zu glauben. Das war ja bei Hitler auch nicht anders. Er hat sich auch als Arm dieses geschichtlichen Auftrags gesehen. Mit solchen Leuten können Sie keine rationalen Diskurse führen. Die verstehen nur Macht. Und darauf zu hoffen, dass Putin in Russland beseitigt wird. Na, da kann man ja mal wahrscheinlich lange warten. Ich meine, wir haben Hitler auch nicht beseitigt. Wir wurden am 8. Mai 45 befreit. Ja. Aber es hat keinen breiten Widerstand, wenn das mal ehrlich ist. Es hat in Deutschland keinen wirklichen Widerstand gegen die Nazis gegeben. Das sind Randphänomene, die man würdigen muss. Aber als gesellschaftlich ist das immerhin genommen worden. Das ist in Russland auch nicht anders. Bei den Informationsstrukturen, die wir haben, bei den Machtstrukturen, die er hat, er kann nur Opfer seiner eigenen Überheblichkeit werden, weil er ja natürlich jetzt auch militärisch das Land überdehnt, was ökonomisch schon am Ende ist.
Man hat ja jetzt auch mit den Sanktionen, die ja sehr schnell ergriffen wurden, also Abklemmen vom SWIFT-System, Notenbank, auch sozusagen handlungsunfähig setzen in Moskau, hat man ja ökonomisch reagiert und versucht, ihn damit hart zu treffen. Erstens, waren das wirksame Maßnahmen und zweitens, reichen die aus? Er versucht ja jetzt auch zum Beispiel über diese Bezahlung des Gases, des Öls mit Rubel, die Währung wieder zu stärken und auch die Währung zu haben, die er braucht, um seine Truppen zu finanzieren.
Ja, also ich würde erstmal sagen, natürlich sind die Sanktionen richtig und sie waren auch in der Schärfe, in der Deutlichkeit und der Umfassheit richtig. Nur muss man ja wissen, was man damit erreichen kann. Sanktionen müssen ja eine Wirkungserwartung haben und sie müssen durchhaltbar sein. Nichts ist gewonnen, wenn wir die irgendwann zurücknehmen müssen, weil wir sie nicht durchhalten. Also Gasembargo, wenn wir es nicht durchhalten können, dann möchte ich mal sehen, wie die Gesellschaft, wie das hier aussieht, wenn im Winter die Heizung ausfällt. Da kann man jetzt alles vorbereiten. Ja, nochmals, alles richtig, was uns unabhängiger werden lässt, aber kurzfristig haben wir einfach hohe Restriktionen. Und wir haben mit den Sanktionen natürlich Wirkung entfaltet. Das Leben in Russland hat sich verändert. Und diese Wirtschaft ist ja an sich schon eine Globalisierungsverliererökonomie. In den letzten 8 Jahren, die Sanktionen nach der Krim haben ja schon zu einer Schwächung geführt. Die leben ausschließlich von Ressourcen, von Rohstoffexporten. Das ist die Basis der russischen Volk. Es gibt keine andere Basis. Der Rest ist Mimikry. Das kann man vergessen. Das ist Kleinkram. So, insofern wird diese Wirtschaft schwächen. Ob wir aber aus die Erwartung ableiten können, dass deshalb der Krieg früher endet, das ist halt sehr zu bezweifeln. Das gilt das, was ich eben gesagt habe, jemand, der sich sozusagen im Geiste einer historischen Größe immer auftrags unterwegs sieht, wird sich von ökonomischen Sanktionen nicht halten lassen. Er wird sich auch nicht aufhalten lassen von einem Gasembargo. Völlige Fehleinschätzung. Und insofern müssen wir immer gucken, Sanktionen müssen wirksam sein, das sind sie, das sehen wir ja auch. Man sieht die Flugzeuge, die sie nicht mehr haben. Es geht ja Stück für Stück, wie handlungsunfähig, wie die Läden leer werden. Und das mit der Notenbank ist natürlich schon ein Thema. Das hat es so noch nie gegeben, sonst bei keinem großen Land. Und jetzt der Versuch, das ist ja eine Vertragsänderung. Ob das überhaupt geht, ist ja die Frage. Denn auch er ist an die langfristigen Verträge gebunden. Und dann sagen die immer, wie wäre es denn, wenn der das Gas abstellt? Der Unterschied zur Gasproduktion in den USA mit dem Shale-Gas, mit dem Schiefergas, das können sie wirklich abstellen. Da wird einfach keins mehr hochgepumpt. Das Gas in Russland, das plubbert ihnen aber da raus. Und wenn Ihnen das keiner anders abnimmt, können Sie irgendwo vielleicht ein bisschen, aber da es keine Pipeline-Systeme angemessen und vergleichbarer Qualität und Größe nach China hingibt, hat er nicht so handlungsfähig. Man muss sich gar nicht von ihm als Boxhorn jagen lassen. Ich würde erstmal sagen, wollen wir mal gucken, was passiert. Da sammeln wir mal die Rubel zusammen, zahlt mal Rubel, aber erst würde ich sagen, wir sind vertragstreu, das heißt, wir zahlen in Euro oder in Dollar. Das Ziel für ihn ist ja, wie Sie es angedeutet haben, die Notenbank wieder ins Spiel zu bringen, dass man zur Not bei der Notenbank die Rubel kauft, weil so viele Rubel sind im Westen nicht umläufig. Das müsste man sich mal anschauen, zumindest würde es nicht auf Dauer funktionieren. Ja, und dann würde er sein Gas nicht los. Also damit hat er auch ein Problem. Also wenn er Gas loswerden will, was er muss, ist gar nicht die Frage, ob er überhaupt Bedingungen setzen kann.
Sie sprachen China eben an, in Bezug auf die fehlende Pipeline, also als Abnahmemöglichkeit seines Gases eben nicht existent. Dennoch ist ja ein ausgesprochener Schulterschluss auch dort da. Also die chinesischen Politiker haben ja, wenn man das richtig liest, sich schon auf die Seite Russlands gestellt. Heißt das, wir erleben hier einen Konflikt, der dann in zwei großen Blöcken verläuft, also der Westen gegen Russland plus China?
Ja, ich glaube schon, dass dass die Zeitenwende, wenn man den Begriff des Bundeskanzlers mal aufnimmt, eigentlich dafür steht, so ein Schritt in eine neue bipolare Struktur. Der transatlantische Westen und China mit Kleinkram. Da würde ich Russland wirklich zur Mittelmacht zählen, denn es ist ökonomisch unbedeutend, also Eigenkraft, ja, wenn man von Ressourcen abgesehen. Und militärisch ist er ja offensichtlich auch gerade auf die Größe zurückgestutzt, die er damit verbindet, politisch allemal. Dieses Land wird geächtet sein und das wird lange dauern. Wenn es da keinen Regimewechsel gibt, wird es sehr, sehr lange dauern. Das heißt, dann haben wir so Diktatoren untereinander. Das ist gegenseitig oft nicht immer nur voller Freude für die. Und die Chinesen werden auch gucken, dass sie ja sehr immer auf Reputation beachtet, dass sie international handlungsfähig bleiben. So richtig unterstützen tun sie. Es gibt keinen Rabatt, es gibt nichts. Chinesischen Banken und Singapur handeln genauso wie die anderen internationalen Banken und tun eigentlich nichts. Also da muss man immer sehr genau hinschauen. Die Chinesen sehen das natürlich als eine Machtverschiebung und was sie jetzt eigentlich erkennen, ist, dass sie den Machtblock, also die Einflusssphäre China bis zur ukrainischen Grenze ziehen können, weil Russland jetzt selbst nicht mehr handlungsfähig ist international und der Rest ist der Westen. Das ist meine Perspektive ein bisschen die Sorge nach vorne hin, wobei China, denke ich, eine andere Form von Rationalität an den Tag legt, als wir hier Putin erleben. Dafür ist das Land auch zu groß und zu divers.
Aber wenn China Waffen liefern würde, im großen Stil, dann und vorne sitzt sozusagen...
Waffen haben die Russen genug. Die haben einen militärindustriellen Komplex, der im Grunde unabhängig ist. Dafür, die brauchen dann vielleicht nur einzelne Komponenten. Das schon, also das, was wir beim Handelsembargo gemacht haben, ist viel wirksamer. Die Ausstellungsmerkmale kriegen sie nicht und die Chinesen werden schon sehr genau schauen, ob sie Russland aufrüsten.
Ja. Sie sprachen eben die Energiefragen an. Also Gasembargo kommt für Sie nicht in Frage, es sei denn, man will hier eine riesige Rezession riskieren.
Kurzfristig nicht, ja. Dass wir das in, sagen wir mal, anderthalb bis zwei Jahren weiter sind, dass wir weniger russisches Gas dann benutzen. Ja, aber wir müssen einfach nochmal sehen, wenn wir hier Tage haben, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, brauchen wir Gas als Brückentechnologie und Energiepolitik ganz hohem Maße. Und das kriegen wir halt so schnell nicht über Schiffe und Terminals nach Deutschland gebracht.
Jetzt ist ja der Bundeswirtschaftsminister Habeck auf Reisen gegangen und hat sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Katar auch umgetan und auch es wurde zum Teil mit Häme begleitet, dass er sich da klein gemacht habe. Im Dienste der deutschen Wirtschaft und um Gaslieferungen von dort zu sichern. Er ist auch nach Norwegen gefahren. Wie haben Sie diese Reisen gesehen und diese Suche nach Alternativen?
Als mutig und richtig und als verantwortlich. Der Minister muss sehen, dass das Land eine Entwicklung nehmen kann. Ich will jetzt glauben, wie dann diese Ökonomengruppe da mit ihren Modellen dann erzählt, ja, dann hat man mal -5% beim BIP und so, das ist alle mal weniger. Nein, wir haben nicht nur einmal -5%, wir würden nachhaltig schrumpfen. Ein Wirtschaftsminister hat schon den Weg weiterzuschauen als auf ein mathematisches Modell, das sowieso unzureichend ist in der gegenwärtigen Situation. Aber das macht er, finde ich, gut und ich finde, er macht das auch klar und erklärt es auch. Und das Rendezvous mit der Realität ist immer schwer, wenn Personen neu in politische Verantwortung kommen. Aber da ist er an sich genau der Richtige. Ich finde, auch Frau Baerbock macht das gut. Auch die Ansprache des Bundeskanzlers war klar. dann muss man halt Dinge beiseite legen. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Lösung. Hier ist es nur gut und da ist es schlecht. Sondern wir werden aus russischem Gas rausgehen und müssen andere Kompromisse eingehen. Grundperspektive muss eigentlich sein, diversifizieren. Also wir setzen jetzt nicht Katar an die Stelle von Russland, sondern wir setzen Katar, USA, Norwegen, Algerien, Aserbaidschan, also alle denkbaren Quellen. Vielleicht können wir auch mal selbst bohren, ja. Wir hätten ja auch mal Gas. Hier ist ja nicht so, dass wir das nicht mehr gewöhnt, sondern wir stimmen die Finger nicht schmutzig. Ja, dieses Land ist ja so verloren, was diese Dinge angeht. Wir wollen es warm haben und immer Strom, aber dass man in solchen Situationen guckt, was haben wir eigentlich selbst an Ressourcen? Oder wie gehen wir mit den Kohlekraftwerken um, die wir jetzt länger laufen lassen, wo auch kein Aufschlag kommt, was ja klimapolitisch nicht gerade richtig erfreulich ist, aber nicht anders geht, warum wir dann nicht CCS-Technologien nutzen, also Verpressen von CO2-Entnahme aus der Atmosphäre. Gerade das ist ja immer die Überlegung gewesen bei Kohlekraftwerken, die damit länger laufen zu lassen. Das gehört ja dazu. Aber man kommt in der Realität an. Und das ist für einige schwieriger und finde, Habeck macht das wirklich gut.
Mhm. Er wird aber gleichzeitig auch dafür kritisiert, dass es nicht im Europäischen Verbund geschieht, sondern dass man jetzt versucht, vielleicht als Deutschland erstmal bevorrechtigt an Gas ranzukommen und Verträge zu schließen und sich abzusichern. Wäre da die europäische Lösung die bessere?
Naja, es gibt halt eine sehr diversifizierte europäische Interessenlage. Das Gas hat in Frankreich wenig Bedeutung, weil wir dort Atomkraft haben und weitere 14 Atomkraftwerke, zumindest vom jetzigen wiedergewählten Präsident Macron, vorgesehen sind, um die Klimaneutralität zu erhalten. Deswegen sind die Interessen da sehr unterschiedlich und vermutlich ist dann auch richtig, dass das erstmal national stattfindet. Aber erstens, ehrlich gesagt, ist es auch nicht neu. Soll man nicht so tun, als hätten die Deutschen sich sonst immer solidarisch in Europa erwiesen, wenn es um die eigenen Interessen ging. Wir haben auch die Energiewende, den Ausstieg aus Atom, alles alleine beschlossen. Da ist ja nie irgendjemand gefragt worden. Das machen wir jetzt einfach so weiter. Muss man sich auch nicht wundern. Aber natürlich mal über den Tag hinaus gedacht, ist das verheerend. Es gibt gar nicht so viel Produktion, dass wir alles wirklich auf LNG-Gas umstellen könnten. Vor allen Dingen müssen wir dann mit unserer Kaufkraft auch jedem erklären, dass wir Bangladesch und anderen dann weniger Gas zur Verfügung stellen. Das sind Verteilungskonflikte. Und da wir keine Atomkraftwerke nutzen wollen, da wir die Kohlekraftwerke nicht mit CCS-Technologie aus und wollen wir nicht so schnell Windräder und alles andere hinkriegen, auf was wir von der Energiedichte bräuchten, müssen wir für Gas in der Verstromung und in der Wärmeerzeugung einfach vorsorgen. Und genau das findet statt, aber das ist mit Konflikten verbunden und wir werden in andere moralische Dilemmata hineinbauen. Das ist ja das, was, wenn man so will, es gibt immer ein paar gute Seiten. Die gute Seite ist, dass dieser Konflikt einfach deutlich macht, dass wir hier auf ziemlich wackeligem Fundament eine Energiewende gebaut haben, die in den letzten 10 Jahren noch nicht vorangekommen ist.
Sie haben vor einiger Zeit in einem Interview mal gesagt, dass der Mensch irrtümlich davon ausgeht, dass er sein Schicksal selbst in der Hand habe, dass vieles im Leben eines Individuums von Zufällen geprägt sei. Ich glaube, Sie haben das auch ein bisschen auf sich selbst bezogen. Ist das jetzt auch so ein Moment, wo man das wieder erlebt, dass man eigentlich doch schicksalsbestimmt ist und gar nicht so,
ja, das, souverän, wie man Satz, möchte? Genau, das Zitat, das auf Markt war, ein deutscher Philosophen, den ich auch hören durfte während des Studiums, hieß an der Uni damals, in jungen Jahren, ich mal beeindruckt habe, weil er gesagt hat, wir sind stets mehr unsere Zufälle als unsere eigene Wahl. Und dann meint er, dass wir einfach realistisch sehen müssen, wir können Entscheidungen treffen, wir können vorbereiten, aber es kommen halt von allen möglichen Seiten Entwicklungen auf uns zu, die wir nicht im Griff haben, die wir nicht kontrollieren, die wir nicht vorhersehen können. Dem muss man sich stellen. Das führt zu einer gewissen Demut, im Umgang mit Erfolg, aber führt auch zu einem gewissen Pragmatismus im Umgang mit Misserfolg. Also in beiden Fällen nicht die Orientierung zu verlieren. Der Erfolg ist selten so stark auf sich selbst zu beziehen, wie auf das, was drumherum passiert ist. Und der Misserfolg darf aber auch erklärt werden mit dem, was sonst passiert. Also mit beiden Dingen realistischerweise umzugehen, das ist so ein bisschen die Botschaft dieses Satzes. Deswegen finde ich die eigentlich ganz eingängig. Es soll kein Satz sein, der einen persönlich aus der Verantwortung nimmt, aber der ein bisschen Demut in Zeiten des Erfolgs.
Gerade Ökonomen sind natürlich damit auch beschäftigt, Prognosen zu bilden und in die Zukunft zu blicken. Wie ist das bei Ihnen im Augenblick? Was ist so Ihr Horizont, den Sie im Augenblick sich zutrauen, zu überschauen nach vorne? Wenige Monate oder machen Sie Jahres- oder Mehrjahresprognosen?
Also, wir sind, wie andere Wirtschaftsforschungsinstitute, natürlich auch in der Not, zu den Zeitpunkten, wie wir immer Prognosen machen, das ist bei uns Ende April, Anfang Mai, eine vorzubereiten. Es wird aber keine wirkliche Prognose sein, sondern eher eine Szenarienbeschreibung, weil die Unsicherheit sehr hoch ist. Was tun wir in der besonderen Situation? Wir haben die Konjunkturumfrage, die wir regelmäßig im Frühjahr und Herbst machen, anders gestaltet. Wir haben die als laufende Befragung über mehrere Wochen seit Anfang März. Wir haben jetzt bis Mitte März die erste Welle, bis Ende März nächste Woche die zweite Welle, sodass, und eine dritte schließt sich an in den April hinein, sodass wir dann Ende April auch aus diesem Entwicklungspfad der Befragungserkenntnisse Dinge ableiten können. Wir arbeiten parallel daran zu verstehen, was wirklich in den Lieferketten passiert. Das sind ja alles Dinge, bei denen wir einfach auch von der Datenseite unzureichend ausgestattet sind. Man muss immer den Zuhörern noch erklären, wir wissen eher etwas über die Nachfrageseite der Volkswirtschaft, also wie sich Konsum verändert, wie sich Produktion verändert, wie Auftragseingänge, die Nachfrage nach Gütern und wieder Export, ne, sowas, da haben wir Indikatoren, die relativ klar sind. Auf der Angebotsseite, also auf der Produktionsseite, wie die verschiedenen arbeitsteiligen Prozesse ineinander greifen. Da haben wir meistens nur Daten, die doch leidlich alt sind, so Kostenstrukturerhebung, Input-Output-Tabellen für die Fachkenner. Und das macht uns die Sache im Augenblick besonders schwer, denn das Problem, was wir ja zunächst haben, ist nicht, dass uns irgendwas auf der Nachfrage erstmal wegbricht. Das ist von der Weltwirtschaft ja eher beschreibbar. Nein, was wir auf der Produktionsseite, und da ist die deutsche Wirtschaft und überhaupt die europäischen Wirtschaften natürlich besonders betroffen, weil sie in Europa in dieser Nähe, dieser Verflochtenheit mit Russland, wir hatten über die Energie gesprochen, stehen. Und das macht die Sache schwierig. Also wir werden das mitmachen. Wir werden aber das nicht als Prognose wirklich benennen, sondern das sind eigentlich Szenarien. Und es gibt einen schönen Satz auf Sachverständigenart aus einem seiner ersten Jahresgutachten, das war damals ganz unüblich, ne? 1964, 65 Prognosen zu machen, also liebe Güte, das hat man gar nicht gemacht, dann hat man das getan. Die haben damals nur ein halbes Jahr vorausgeschaut. Also die erste Prognose, die der Sachverständigenrat gemacht hat, war dann für das erste Halbjahr des nächsten Jahres. Da können wir jetzt, das ging gar nicht mehr, weil das sind ja eigentlich als Jahreslogiken. Aber er hat dann dazu geschrieben, die Prognose, die wir hier vorlegen, ist die Prognose im Vergleich zu allen anderen Zukunftsperspektiven mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, aber es muss keine hohe Wahrscheinlichkeit sein. Und dieser Satz, es klingt ein bisschen spitzfindig, aber er ist genau der Satz, der diesen Realismus hineinbringt. Wir stellen etwas vor, von dem wir im gegebenen Zeitpunkt sagen, es hat die höchste Wahrscheinlichkeit. Mhm. Aber es muss keine hohe sein.
Das ist natürlich alles, was bei Ihnen rauskommt, sind Zahlen. Die sind für Sie bewegend, für Leute, die das lesen können, auch. Wie ist das bei der Bevölkerung? Kommt das an? Wie erleben Sie gerade auch die deutsche Bevölkerung? Sind die alarmiert genug oder sind sie im Begriff, hysterisch zu reagieren, oder unterschätzen Sie die Gefahr?
Naja, wenn man die Umfragen nimmt, beispielsweise von Allensbach, jetzt ja auch veröffentlicht, dann sagen 3 von 4 Deutschen, sie fühlen sich bedroht. Sie fühlen sich direkt durch diese russische Aggression bedroht. Ich glaube, es ist auch ein richtiges Gefühl, das würde ich auch nicht ganz von mir weisen. Auf der anderen Seite finde ich, dass das Land, die Gesellschaft doch sehr toll reagiert, was die Hilfsbereitschaft angeht, was die Integration von Flüchtenden angeht. Also wenn man hier auch im Kölner Bahnhof jeden Morgen ankomme, wie man dann auch diese Willkommenszelte da jetzt aufgestellt hat und versucht, den Menschen, die kommen, noch überhaupt einmal Halt zu geben. Und das findet ja hier im Westen der Republik sind überall statt. Das ist wirklich großartig. Oder auch in Schulen, auch bei uns in Hessen, wo ja in Hessen nun in Schulen dann gleich Klassen eingerichtet werden, um den Kindern auch eine entsprechende Perspektive zu geben. Wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt, und sie wissen es auch nicht. Eigentlich hoffen wir ja, dass sie zurück können und dass sie ihr Land wieder aufbauen können, dass wir dabei helfen können. Das setzt aber einen Frieden voraus und nicht nur einen Waffenstillstand. Und insofern ist das alles ja erstmal ein Übergangsangebot. Aber das macht die Gesellschaft auch toll. Deswegen finde ich es eigentlich nicht wirklich hysterisch. Ich meine, wir haben einfach in jeder offenen Gesellschaft auch schräge Phänomene. Ich meine, das ist die ganze Corona-Leugner finden auf einmal auch Putin toll. Da scheint irgendwas in der Gehirnschaltung eigenartig zu sein. Die Synapsen müssen da irgendwie eine komische Prägung haben. Kann man wirklich nicht anders beschreiben. Also ich zumindest nicht. Ich habe da auch kein Verständnis dafür. Ich habe auch keine Bereitschaft, mit diesen Leuten zu diskutieren. Ich sehe ja auch viele Reaktionen auf Twitter und per Mail, wahrscheinlich nach diesem Podcast auch. Da wird es auch ein paar geben, die sagen, was fällt denen denn jetzt ein? Aber ich finde es einfach völlig indiskutabel. Schlechtes Benehmen geht einfach nicht. Es ist ja nicht nur schlechtes Benehmen, sondern einfach asoziale Perspektive, weil die Menschen ihre Verantwortung als Mitglied in der Gesellschaft nicht wahrnehmen. Aber Gott sei Dank sind das Randphänomene. Gott sei Dank wählen ja 80-90% der Deutschen Weite auch des politischen, demokratischen Spektrums. Auch das ist doch ein gutes Signal. Ich glaube, der Druck wird nochmal kommen, wenn wir wirklich aus eigener Schulden oder Not oder Entscheidungen, wie auch immer, ein Gasembargo haben und wir dann einfach ein wirtschaftliches Desaster sehen, das uns richtig vor die Wand fährt.
Sie haben ein Buch geschrieben, Erschöpft durch die Pandemie, heißt das. Das ist sozusagen jetzt abgelöst worden durch die neuen Krisen. Ja, oder spielt das im Unterbewusstsein? Wir sind ja jetzt alle schon mürbe, kann man sagen.
Ja. Es hieß, der erste Band war die erschöpfte Globalisierung, dann haben wir erschöpft durch die Pandemie. Aber es knüpft insofern an, weil die Trends, die Megatrends im Strukturwandel ja nicht abgebrochen sind durch den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine, sondern sich einfach nochmal neu zeigen. Wir haben Digitalisierung, das ist ja nicht weg. Ja, wir reden über Cybersecurity und Cyberattacks. Das sind Dimensionen, die auf einmal alle wahrnehmen. Die Alterung der Gesellschaft, und wir reden wieder jetzt über Migration, die Alterung ist auch nicht weg. Ja? Und die Schrumpfung des Erwerbspersonenpotenzials ab 2025 auch nicht. Und das muss man jetzt auch wieder als Folie nehmen, das wird auch bleiben, denn die Menschen kommen jetzt nicht zu, um unsere Arbeitsmarktprobleme zu lösen. Ne? Die wollen in Frieden leben. Da bringen wir ihnen jetzt mit allen Möglichkeiten und mit allen Optionen, dass sie das schaffen, aber dass sie eigentlich ja wieder in ihre Heimat zurück wollen, sind die da. Wir haben die Dekarbonisierung ja nicht vom Tisch. Ja, wir müssen sie forcieren. Wir haben natürlich schon länger eine Energiekrise, die einfach übersehen wurde, auch in der Pandemie, die Übernutzung fossiler Energieträger, die Steuerung der Politik global nicht wirklich einfach. Und wir hatten es ja diskutiert, im Eingang des Gesprächs eingeschlummert in eine Energiewende, die dann irgendwie alle mental befriedet hat, aber nicht wirklich die Handlungsstränge in Gang gesetzt hat, die notwendig gewesen wäre. Jetzt müssen wir das tun. Und die Globalisierung steht, da haben wir über die Bipolarität gesprochen, auf einer neuen Strukturbildung. Wir können froh und dankbar sein, wenn wir offene Räume haben, wenn wir eine Chance vielleicht entwickeln können, Afrika, die afrikanische Freihandelszone auch in einer Perspektive auszustatten, dass dort mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Lebensstabilität entsteht, als es bisher der Fall ist. Also das sind alles, da gibt es auch wieder Optionen. Aber insofern ist das nicht vorbei. Insofern trägt das weiter. Aber die eigentliche Linie, die wir gezogen haben in den Büchern, zuerst 2017, jetzt 2021, dass diese globale Struktur sich verändert, dass Deglobalisierung nichts vorübergehendes ist, das bestätigt sich auch in diesem Thema. Denn das Stichwort der Global Power Competition und des Wettstreits der großen Mächte, das in Amerika übrigens seit zwei, drei Jahren schon diskutiert wurde, in Deutschland nicht, haben wir in dem Buch drin, macht deutlich, da knüpft sich das jetzt.
Würden Sie einem Kind sagen, dass sie fragt, ob wir in Frieden leben werden im nächsten Jahr? Würden Sie dem mit großer Gewissheit sagen können, ja?
Ja, doch, da gehe ich schon von aus. Wissen Sie, man muss ja mit lebenstüchtig bleiben und für die Lebenstüchtigkeit braucht man ein paar Hoffnungen.
Letzte Frage, Herr Hüther. Wie schalten Sie ab? Also ich nehme an, Sie sind ja den ganzen Tag befasst mit solchen diffizilen Fragen und man erlebt es bei einem selbst auch, man nimmt sich diese Auszeiten, man macht mal was anderes und will an das Ganze nicht mehr denken. Machen Sie das auch oder ist das bei Ihnen ständig präsent?
Natürlich, also es gibt einfach so eine Regel, dass ich auch am Wochenende keine Termine mache. Das habe ich immer schon gemacht, weil also ich kann es zumindest nicht. Ich muss auch Regenerationszeit haben, Familienzeit. Im Augenblick ist es einfach so, dass ich dann noch abends froh bin, dass es ein bisschen wärmer ist und ich dann meine Runde jogge und noch in die Sauna gehe. Und das ist alles so Distanzgewinnung und insofern ist auch die Fahrt mit dem Zug nach Hause gar nicht so schlecht. In solchen Zeiten führt das pflichtergreifend auch zu der inhaltlichen Distanzgewinnung, wenn man Distanz überwindet, rein räumlich gesehen. Und das hilft mir da ein Stück. Aber das Abschalten fällt schon nicht so leicht. Ich denke, das wird allen Zuhörern auch so gehen, dass das alles irgendwie aus Gemüt lastet. Das merkt man auch selber.
Das stimmt. Herr Professor Hüther, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
War sehr erkenntnisreich.
Wirtschaft Köln am Platz.
Das waren Einschätzungen von Michael Hüther zum Ukraine-Krieg. Wir haben das Gespräch am 24. März geführt, genau einen Monat nach dem Beginn des russischen Angriffs. In der kommenden Woche meldet sich wieder mein Kollege Manuel Heckel bei Ihnen. Zu Gast hat er Monika Lepel. Die Innenarchitektin, die sich auch Workplace-Spezialistin nennt, beschäftigt sich seit 1994 damit, wie Büros aussehen sollten, damit Menschen darin gut und gerne arbeiten. Gestaltet hat sie Bauten der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Bonn, die Firmenzentrale von HRS in Köln oder auch das Google-Büro in Düsseldorf. Monika Lepel arbeitet gemeinsam mit ihrem Mann Reinhard, der ebenfalls Architekt ist. Lepel und Lepel heißt folgerichtig ihr Büro. Mein Name ist Stefan Merks. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage bis bald.